ein Einheimischer, so ein Serbe, hat eine Handgranate geworfen und das war ein Gefühl, so ein ganz wildes Gefühl, mal Todesangst. Man denkt sich, was ist denn jetzt los? Ich bin noch in einer Friedensmission. Und das hat für mich in meinem Kopf sehr viel verändert, weil ich dann auf einmal das Gefühl von Friedensmission war bei mir komplett raus und ich war dann im Krieg.
Willkommen zum zweiwöchentlichen Veteranen-Podcast It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Bundeswehr- und Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und vor allem ihn mit Kameraden und Freunden teilst. Als ich das erste Mal den Titel des Buches von Hauptmann A.D. Hagen Foggerott gelesen habe, dachte ich, fuck. Das Buch heißt 1638 Tage im Krieg, die Kehrseite der Einsatzmedaille. Und in meinem Kopf ratterte es sofort. 1638 Tage Einsatztage heißt 4,5 Jahre an den dreckigen Enden dieser Welt. Wahnsinn. Was muss dieser Mann alles gesehen haben? Und dann war klar, wir müssen reden. Was bedeuten so viele Einsatztage für ein Soldatenleben? Was für die Familie? Und wie geht man mit diesen Erfahrungen um? Focko, Hagen nennt ihn wohl nur seine Mutter, ist 1978 in Landau in der Pfalz geboren. Seine Jugend hat er in Ludwigshafen am Rhein verbracht. 1996 geht er als SAZ-4 in der Unteroffizierslaufbahn in den Truppensanitätsdienst bei den Feldjägern. Er fängt im Feldjägerbataillon 730 in Köln an und weiß schnell, er will Feldwebel werden. Er kämpft um eine Verlängerung und eine Feldwebelstelle, was damals echt hart war. Und dann ergreift er seine Chance und geht zum Sanitätsregiment 13, damals nach Halle an der Saale. Er entwickelt neben seinen Medic-Skills sein infanteristisches Profil. Als Sanitäter wird er immer zu den spezialisierten Kräften abgestellt. Ob nur die Gebirgsjäger in Mittenwald, die Fallschirmjäger in Seedorf oder anderswo. Er wird zum Hauptfeldwebel und Berufssoldat und wird sogar zum Oftsmil-FD vorgeschlagen, also zum Offizier des militärfachlichen Dienstes. Er dient im Sanitätszentrum Bruchsal, wird S4 in Ulm, Kompanie Einsatzoffizier in Dornstadt. Und nach der Verwundung 2015 in Afghanistan dient er zuletzt in der 4. Staffel im Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim. Im Einsatz ist er stets in der Medivac-Kompanie und dort immer eben in Zusammenarbeit mit den spezialisierten Kräften unterwegs. Er bringt 10 Vollkontingente Auslandseinsatz auf die Uhr zwischen 1999 und 2015. Er dient im Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Banda Aceh in Indonesien, Afghanistan, Usbekistan. Alles mehrfach. Als er die Zahl sich ausgerechnet hat, 1638 Tage, war er selbst erschrocken. Diese kommen auf 27 Jahre Dienstzeit. Focko war, ja, 2022 dann auch Kapitän des deutschen Teams bei den Invictus Games in Den Haag und da weißt du natürlich schon, das hat was mit Einsatzschädigung zu tun. Er hat sich dann schließlich auch aufgrund seines hohen Schädigungsgrades in den Ruhestand versetzen lassen. Er hat da auf die ärztliche Expertise vertraut und die Bundeswehr verlassen, damit er gesunden kann. Weil Focko ist ein Typ, solange er im Dienst ist, hat er immer sich angestrengt und immer Gas gegeben und das würde er auch bis zum Schluss machen. Mit Focko rede ich heute über beide Seiten der Einsatzmedaille und vor allem seine Einsätze im Kosovo und Banda Aceh in Indonesien. Sein Buch verlinke ich in den Shownotes. 1638 Tage im Krieg. Ein Gespräch mit Focko. Auf geht's. Focko, wir treffen uns hier am Rande des Veteranenwochenendes in Berlin-Potsdam. Und ich freue mich, dass wir reden können über ein Soldatenleben. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir.
Du hast gestern zum ersten Mal aus deinem Buch gelesen, 1638 Tage im Krieg. Wie war das für dich, erste Lesung?
Ja, für mich, ich muss ganz ehrlich gestehen, war es ein bisschen surreal. Ja, ich bin ja kein Autor oder ein Held oder irgendwas. Und dass dann Menschen mir zuhören, das war für mich schon ein sehr tolles und emotionales Erlebnis.
Ja, als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, ne, 1638 Tage im Krieg, ist man ja erstmal von der Zahl erschlagen. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, hast du das auch so empfunden, dass du, ich sag, 1600 Tage im Krieg warst, für dich persönlich?
Also die Zahl nicht. Die Zahl kam dann irgendwann mal später in meiner Traumatherapie zur Geltung, weil ich habe das natürlich nicht so krass im Kopf gehabt, dass es so viel waren, dass es so 4,5 Jahre, so eine Menge. Und anfänglich habe ich die Einsätze, oder ich muss differenzieren, manche Einsätze habe ich als Krieg empfunden, manche aber auch nicht. Ja, es ist immer schwer zu differenzieren, weil die auch vermischen ineinander.
Weil du ja auch ein unglaublich breites Spektrum an Einsätzen hast, also da ist ja alles mit dabei, ne? Und den Standardeinsatz gibt es ja sowieso nicht. Und nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, es sind 4,5 Jahre Einsatz. Und ich habe mich sofort gefragt, also warum du? Ne? Warum holt man immer wieder dich immer wieder?
Ja, also ich muss sagen, am Anfang ging die erste Kommandierung los, 1999, in sogenannte Millennium-Kontingent. Die ersten Kräfte waren schon vor Ort und wir kamen dann als eine Sanitätskompanie rein.
Wir reden vom Kosovo jetzt,
vom,
ne?
Vom Kosovo, genau, 1999 Kosovo, der Einmarsch. Und das war der allererste Einsatz. Wir waren ja alle unerfahren mit Kriegen. Wir hatten ja nichts die letzten Jahre. Für uns war ja der große Vaterländische Krieg, hat für mich keine Rolle gespielt. Ich bin 1996 zum Militär und davon wusste ich noch nichts. Und dann auf einmal ist man im Krisengebiet und man funktioniert dann eben. Man kriegt eine super Beurteilung und man hat 7, 8, 9, 10 Monate da unten verbracht. Es hat alles geklappt. Das war dann klar, dass man, wenn man ein Jahr später, wenn der nächste Leitverband wieder aufgerufen wird, dass die Leute nehmen, die jetzt schon mal erfahren waren. Weil wir waren jetzt, oder ich war jetzt einer, der super viel Erfahrung hatte. Und dann die anderen Einsätze kamen auch so zustande. Man will natürlich Bonuspunkte sammeln, dass man sein Ziel erreicht, Feldwebel zu werden. Das war damals eine andere Zeit. Ich war Stabsunteroffizier, SLZ-4, wollte unbedingt weitermachen. Dann hieß es auch, Mensch, wenn du den Einsatz machst, kriegst du ein paar Bonuspunkte und dann wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit befördert. Dann ging es weiter zum Feldwebel, dann hieß es auf einmal, du brauchst, um Berufssoldat zu werden, Punkte, Lehrgänge, also geht mal wieder in Einsatz. Und dann hat es wieder funktioniert. Ja, und die Einsätze waren ja auch toll. Ich habe ja auch viele, viele positive Dinge erlebt. Im Einsatz habe ich immer funktioniert. Ich hatte meinen klaren Auftrag. Ich hatte meine Bettwäsche, wenn ich neue brauchte. Ich bin zum Essen gegangen und in der Zeit war die Küche offen. Ich habe meine Wäsche morgens abgegeben, sie am nächsten Tag wieder bekommen. Es war ja auch relativ einfach für mich.
Du bist Sanitäter, Medic, ist mal die Rückfallposition, auch für jeden Falli, Grenadier oder auch Gebirgsjäger im Gefecht. Du bist aber auch ja so der Ansprechpartner für jede andere Art von Verletzung, von Unfall. Alles, das kommt alles bei dir. Warum wolltest du unbedingt Sani werden?
Ja, ich hatte es schon erwähnt, ich bin eingestellt worden mit Soldat auf Zeit für 4 Jahre. Und ich dachte mir einfach, Mensch, es wäre doch schön, wenn ich vielleicht nicht machen weiter kann, weil es keine Stelle gibt für mich etc. Dann habe ich wenigstens, wenn ich Sanitäter gelernt habe, einen Beruf in der Hinterhand. Dann habe ich nicht 4 Jahre, bin ich erstmal in Anführungsstrichen, ohne despektierlich zu sein, aus dem Flugzeug gesprungen und habe aber nichts gelernt, sondern ich habe erstmal was vorzuweisen. Das war so meine erste Intention.
Aber das hält man ja kein Leben lang durch, wenn man nicht auch irgendwie ein inneres Interesse daran hat, wenn man sich dafür nicht irgendwie begeistern kann. Was ist es?
Das ist richtig. Und mit den ersten Lehrgängen lernt man viel mehr über die Anatomie seines eigenen Körpers kennen und so. Und man kann auch im Freundeskreis, in der Familie erstmal helfen, wenn sie irgendwelche Fragen haben und so. Das tut schon gut. Und wenn man auch jemand anderen helfen kann, jetzt zum Beispiel im Rettungsdienst, man gibt beim allergischen Schock ein kleines Medikament und er wacht wieder auf und ist wieder super glücklich. Es gibt ja auch etwas zurück. Ja, und beim Militär ist es noch ein viel, viel tollereres Gefühl. Anfänglich waren wir so ein bisschen als Schönwettersoldaten, ich habe es auch im Buch beschrieben, so abgestempelt. Aber in den Einsätzen haben halt auch die Infanteristen gemerkt, die Kampftruppen, Mensch, auf mein Medic ist Verlass und er rettet mir den Hintern, wenn es hart kommt.
Ja, da habe ich auch so drüber nachgedacht, also es schwört zwar jeder auf den Sanitäter, ne, und weiß auch, dass es im Zweifelsfall die letzte Rückfallposition ist, die man hat, aber doch steht der Medic selten im Rampenlicht. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich denke mal, dass wir halt im Hintergrund agieren. Ich sag mal, wir sagen immer, every soldier is rifleman's first. Also ich bin auch immer mit raus auf die Patrouille, habe mitgekämpft. Und wenn dann was passiert ist, bin ich halt in meine andere Rolle geschlüpft als Medic. Aber ich bin auch vom Typ so, nicht, dass ich unbedingt ins Rampenlicht gehöre. Und wenn es ein Gefecht gibt, ist es ja wahrscheinlich ein Gefecht, wo halt viel geschossen wird. Und dann geht's eher darum, wer ist taktisch vielleicht besser ausgebildet und hält die Oberhand. Und der Sani, der im Hintergrund das Leben rettet, ist zwar wichtig für den Soldaten und auch für die Truppe, aber vielleicht von außen hin fürs Gefecht wird er nicht so gesehen, dass er wichtig war.
Du hast gesagt, du hast dich früh auch für Anatomie und diese Themen interessiert. Also wenn man sich heute anschaut, du bist ja ein Athlet, ne? Also auch das ist ja auch das, was du auch bei den Victus Games viel gemacht hast. War das schon immer so? Gibt es da so eine Kombination von dir, Sport, Medizin, dass das alles eins ist?
Also wir haben viele im Sanitätsdienst, die sich mit ihrem Körper viel beschäftigen. Hm. Bei mir war das ein guter Freund heutzutage, der Mario, das ist ein guter Freund von mir, der hat mich damals, sag ich mal, in das Bodybuilding, Kraftsport, Fitness, you name it, einfach mit reingebracht. Und dann habe ich gesehen, dass da halt auch schnell etwas kommt und dass man immer fitter ist. Und ich brauchte schon mein Leben lang und für meine Therapie war auch das genau das Richtige für mich, weil diese Anstrengungsbereitschaft, diese Disziplin, jeden Tag was für seinen Körper zu machen, hilft mir persönlich auch ungemein in meinem Kopf.
Du bist 1999 in den Kosovo gegangen zum ersten Mal. Das war ja noch alles ganz frisch. Du hast es ja schon erzählt. Du hast geschrieben, Mitrovica verändert alles. Was ist in Mitrovica geschehen?
Ja, also ich kam 99 in das Krisengebiet und es war halt alles zerlegt. Die NATO hatte ja bombardiert, um da ein bisschen Frieden zu stiften. Es war alles kaputt. Man kommt dahin und ich bin nicht der Feind dort. Ich muss den Menschen helfen, was mir auch eine Freude bereitet hat, kleinen Kindern zu helfen. Und obwohl auch viele, viele schreckliche Dinge passiert sind, dann bin ich zum Spezialauftrag zu den Seedorfern, falsche Mega damals, ich glaube 323er waren das, nach Mitrovica kommandiert worden, weil wir dort einen wichtigen Checkpoint sichern zu hatten. Und die hatten keinen Medic an Bord. Deswegen bin ich dorthin gefahren auf diese Brücke, haben wir so einen riesen Checkpoint eingerichtet und da kam ich halt in der Friedensmission, wie es damals so hieß, in mein erstes Feuergefecht, wo man auf mich persönlich geschossen hat. Ja, ein Einheimischer, so ein Serbe, hat eine Handgranate geworfen und das war ein Gefühl, so ein ganz wildes Gefühl, man hat Todesangst, man denkt sich, was ist denn jetzt los, ich bin doch in der Friedensmission. Und das hat für mich in meinem Kopf sehr viel verändert, weil ich dann auf einmal das Gefühl von Friedensmission war bei mir komplett raus und ich war dann im Krieg, weil mein Leben war in Gefahr und das Leben von meinen Kameraden war in Gefahr. Und das ist als erstes Mal in Mitrovica passiert.
Du bist auch dann gleich gefordert worden als Sanitäter, tatsächlich durch diesen Handgranatenwurf, ne, und hast es verwundete Kameraden gehabt, die zu versorgen waren. Dann aber auch, ich sag mal, das Problem eben bei diesen Einsätzen, es ist in einem Zivilgebiet, es findet nicht auf einem Schlachtfeld irgendwo auf einem Acker statt, sondern du hast ja dann auch, ich sag mal, verwundete oder verletzte Zivilpersonen gehabt, ne, also diese eine Szene tatsächlich ist mir, mit dem Mädchen ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Magst du darüber reden?
Ja, klar. Ja, ich habe das ja im Kapitel leicht wie eine Feder genannt, weil das Gefecht, sage ich mal, war vorbei. Wir haben die Panzer Wiesel vorgezogen mit der 20 mm Bordkanone. Die haben sehr schnell für Ruhe gesorgt. Die Einheimischen haben sich dann separiert, hatten ein bisschen Angst, die Aufständigen. Und dann hat mir ein norwegischer Soldat, wir hatten ja alle verschiedene Länder als KFOR-Soldat mit dabei, hat mir dann ein Kind überreicht, die halt übersät war von Splittern. Ob es von dieser Handgranate ist, wage ich nur zu vermuten. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Und ihre Beine waren halt komplett abgerissen. Und das ist halt natürlich sehr, sehr schrecklich, weil das auch mit Kindern tut es immer einem selbst in der Seele weh. Klar, meine Kameraden vorher waren auch schon schlimm, aber es waren halt junge Männer, harte Burschen. Und dann hat man so ein unschuldiges, kleines Mädchen mit 7, 8 Jahren und man weiß eigentlich, dass sie gar keine Chance hat. Ja, das tut halt verdammt weh, dass man dann versucht, sie im Leben zu halten, sie reanimiert und aber eigentlich ist sie abgeschrieben. Mhm. Ja, und damit muss man ja klarkommen.
Ja, das als Sanitäter bist du ja auch derjenige, der die Fälle dann auf den Tisch kriegt. Ne? Also ich als Soldat würde das im Zweifel dann dir übergeben. Ne? Dann bin ich raus und ich sag mal, das Problem liegt dann bei dir. Also sicherlich auch aus einer Hilflosigkeit bei mir heraus, aber du kannst es ja auch nicht mehr wegdelegieren dann, ne? Sondern du bist der Letzte in der Reihe, der das dann erstmal lösen muss, sag ich mal, bis du irgendwie ausfliegen kannst oder sonst was.
Das stimmt, ich bin der Letzte in der Reihe, bis halt irgendwann dann ein Arzt kommt, ein Mediziner, der dann wirklich letztendlich den Tod feststellt. Weil das darf ich nicht als Paramedic. Das muss immer ein Arzt machen. Ja, es ist schwer, klar, man ist immer das letzte Glied.
Du bist auch auf den Patrouillenfahrten im Kosovo, hast du eben auch das gesehen, was Bürgerkrieg eigentlich bedeuten kann, ne? Also diese Gewaltopfer. Und ich will diese schrecklichen Szenen aus dem Buch da gar nicht schildern. Das ändert sich ja auch in späteren Einsätzen nicht. Du bist damit immer wieder konfrontiert, also sozusagen, was Menschen anderen Menschen antun. Hast du da niemals Wut bekommen, also auf die Täter oder auf den Menschen grundsätzlich, dass du den Glauben verlierst und nur noch wütend bist?
Na, man versteht es einfach nicht, wie ein Mensch einem anderen Menschen sowas antun kann. Mhm. Ja, natürlich entwickelt man da eine Wut, aber man entwickelt auch eine Abgestumpftheit. Mit jedem Fall, den man sieht, mit jedem Rachemord und Massengrab wird man immer abgestumpfter von seiner Gefühlswelt her. Man muss es irgendwie akzeptieren. Ja, also respektieren kann ich sowas nicht, weil das total unmenschlich ist. Aber ich habe es dann irgendwie akzeptieren müssen. Mir blieb ja keine andere Wahl.
Es sind im Einsatz ja auch mindestens ein Dutzend Soldaten durch Suizid gestorben, die sich dann umgebracht haben. Das wird selten thematisiert, ne? Und auch viele Fälle weiß man auch gar nicht. Das ist ja immer so das Fragezeichen, Todesursache. Was war es jetzt so eigentlich? Tatsächlich, auch das ist dir widerfahren. Frühjahr 2000, als sich ein junger Hauptgefreiter dort das Leben genommen hat und du hast die Erstversorgung dann durchgeführt. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du siehst, du hast so einen jungen Soldaten, du warst ja selbst noch jung, muss man ja sagen, ne? Also ein Gleichaltriger, der gesagt hat, es geht nicht mehr und du liest ihn dann mehr oder weniger auf.
Wir waren ja ein Sanitätseinsatzverband und man hat natürlich jeden gekannt. Ja, auch ihn hatte ich gekannt und es war schon relativ warm. Es war so im April 2000. Da habe ich nur ein kleines Poppen gehört und ich dachte, ich mache mein Fenster auf und guck so raus, wer feiert hier, weil ich gedacht habe, es wäre ein Sektkorken gewesen. Und dann sah ich nur einen Kameraden unten liegen, habe aber sonst nichts gesehen. Also bin runtergerannt vom zweiten Stock, habe ihn angefasst und habe dann erstmal meine Hände beschmiert gesehen und er wollte wirklich aus dem Leben gehen, deswegen hat er sich Wasser in den Mund genommen, hat die Pistole und abgedrückt und das Wasser verdrängt halt alles. Der hat gar keine Chance mehr gehabt. Mhm. In dem Moment denkt man nur, ich muss das Leben retten und man funktioniert wie in Trance. Man macht dann den Bodycheck, man schaut, man macht die Reanimation, man ruft um Hilfe, dass andere Kameraden kommen, gibt ihm Sauerstoff, Medikamente und. Und im Moment ist man, oder ich bin in diesem Moment richtig gefühlslos gewesen, ja, weil ich erstmal ihn wieder ins Leben holen wollte. Jahre später habe ich über diese Situation auch anders gedacht, weil ich sagte, wenn ich ihn geholt hätte, was wäre aus ihm geworden? Weil wenn das ganze Gehirn weg ist, dann kann er nicht mehr leben. Dann wäre er jetzt irgendwie im Rollstuhl gefesselt oder im Pflegebett. Vielleicht gibt es da auch ein Schicksal von irgendetwas. Aber ich habe das immer wieder in den Einsätzen erlebt. Ich hatte auch mal so einen blöden Spitznamen, Mr. Headshot. Nicht, weil ich so ein toller Schütze war, sondern weil es immer an dem Tag, an dem ich Dienst hatte, hat sich irgendwo im Lager jemand die Kugel gegeben. Ja. Und ich habe es nie verstehen können. Und es war aber auch später in meiner Therapie, als es mir so schlecht ging, habe ich niemals mit dem Gedanken gespielt, mich selbst zu töten, weil ich wusste, was das mit mir schon ausgelöst hat. Weil ich finde, der Kamerad, er hat schwer, es ist für ihn der letzte Ausweg, aber was er hinterlässt, ist viel, viel schlimmer, weil er hat andere Leute traumatisiert, die Ersthelfer, er hat seine Familie traumatisiert, oder sie, das wissen wir jetzt nicht. Die Nachhut kriegt niemals eine Antwort, warum er es getan hat. Ja, und das habe ich persönlich nie verstanden, warum er das macht, weil ich hoffe einfach, dass es immer einen Ausweg geben kann. Und da appelliere ich auch an jeden, der vielleicht Probleme hat, redet mit jemandem, weil reinfressen bringt nichts. Und ich glaube nicht, dass der Suizid, es ist der letzte Ausweg für den persönlich, aber was hängt da hinten dran? Die ganzen Kameraden, die Familie und.
Du hast ja im Laufe deiner Dienstzeit jede Art von Verwundung gesehen, ne? Auch jede Art von Mensch verwundet oder tot in deinen Händen gehabt, reanimiert, auch da, wo nichts mehr zu retten war. Du hast es gerade gesagt. Warum hast du dir das immer wieder angegeben? Also Bernhard Drescher sagt ja zum Beispiel, einer der klassischen Vorwürfe, den man dann immer hört, ist, hättest ja auch Dachdecker werden können, ne? Aber du hast es immer wieder gemacht.
Ja, das ist mein inneres Selbstverständnis. Ich liebe meinen Beruf oder habe meinen Beruf sehr geliebt und es war auch eine Berufung für mich. Und ich habe auch sehr viele Menschenleben retten können. Und das ist halt ein tolles Gefühl, wenn man einen zurück ins Leben holt oder wenn man einen den Schmerz lindert etc. Und ich sag mal, ich bin ja nicht Gott oder so, ich kann ja nicht jeden holen. Ich habe viele, viele Verluste gehabt und habe mir da auch oft Gedanken gemacht, was hätte ich anders machen können. Aber man hat halt seine Ausbildung, man hält sich an seine Protokolle, die man sich dann erarbeitet hat und versucht, den zu kriegen. Und manchmal geht's aber nicht, weil die Verletzung halt zu schwerwiegend ist.
Hast du dir dann Vorwürfe gemacht? Oder hast du immer gesagt, das liegt nicht in meiner Hand?
Doch, ich habe mir schon Vorwürfe gemacht. Ja, gerade beim Kumpel, der durch einen Schießunfall gestorben ist, damals auf dem Airfield, der Sascha, da bin ich auch hin als erstes Fahrzeug und dann sagt man schon, Mensch, hätte ich vielleicht das anders machen können, etc. und so, aber das arbeitet man dann auf in der Traumatherapie. Und es hilft ungemein, wenn dann ein Fachmann, ein Anästhesist oder so sagt, oder Notfallmediziner, hey, du hast alles richtig gemacht. Du konntest deinen Kameraden nicht retten. Das hilft dann schon.
Ja, aber sonst kommt man in diese Schleifen im Kopf rein, ne? Was wäre, wenn und
aus. Ja, man macht sich dann so Selbstvorwürfe, ja, und da muss man auch drüber reden.
Ja. Du hast aber schon damals schon gemerkt, dass der Kosovo dich verändert hat, ne? Und trotzdem hast du stets nach Höherem gestrebt. Also du wolltest dann Feldwebel werden, ne? Später dann auch die Laufbahn nochmal gewechselt. Warum wolltest du immer weitermachen, ne?
Also ich fand es immer toll, Soldat zu sein. Das Soldatenleben hat mir viel gebracht. Die Kameradschaft, auch die Freundschaften, die daraus entstanden sind. Dann jedes Mal auf jedem Lehrgang was Neues dazuzulernen, seinen Horizont zu erweitern, andere Länder zu sehen, das war immer ein ganz, ganz tolles Abenteuer. Und ich wollte einfach meinem Leben einen Sinn geben. Ja, ich fand es toll zu helfen, wollte natürlich aber auch Berufssoldat werden, dass ich ja auch dann für mich abgesichert bin, dass ich Beamter auf Lebenszeit bin, dann irgendwann mal auch meine Pension kriegen. Dann war ich aber relativ schnell, bin ich zum Hauptfeldwebel befördert worden. Und dann hätte ich Jahre warten müssen, 12, 13 Jahre, bis ich mal Stabsfeldwebel werden konnte. Und mein Chef hat dann gesagt, ich habe oft MilFD, ich habe dich da vorgeschlagen, also Offizier des Militärfachlichen Dienstes. Auch wenn du keine Lust hast, du bist jetzt eh schon vorgeschlagen. Ja, es war ja nett von meinem Chef, dass er es gemacht hat. Anfänglich hat man immer so das Gefühl, ich bin doch kein Laufbahnverräter, was aber Quatsch ist.
Naja, da musste ich schmunzeln, du siehst mich schmunzeln, wo ich sag so, ja.
Es ist so, ja. Diese Gerüchte gibt und hast sein Rückgrat rausoperieren lassen. So, ja, mein Gott, aber es ist bei uns in der Truppe nicht mehr so, weil ich denke, der Offizier weiß, also ich weiß immer, woher ich kam. Ich war genauso Mannschaftssoldat, Oberstufsfeldwebel bis Hauptfeld und bin dann halt Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann geworden. Und die Einsätze gehörten für mich immer dazu. Ja, SAP ist natürlich so eine Horrormaschine manchmal auch. Da steht halt dein kompletter Werdegang drin. Und wenn du viele Ausbildungstätigkeitsnachweise gesammelt hast, du hast immer tolle Beurteilungen bekommen, du hast immer funktioniert im Einsatz, greift man natürlich auch als Asset auf dich zurück, weil da weiß der Vorgesetzte, hey, es läuft. Na klar, hätte ich irgendwie Nein sagen können, aber das verstößt völlig gegen meinen Glauben. Mhm. Ja, wenn der Dienstherr mich ruft und mich braucht, bin ich da.
Warst du damals, ich sag mal, auch fest in der Beziehung, Partnerschaft? Das ist ja mit dem Soldaten, ja, du hast das ja zum Anfang schon gesagt, du bist sehr viel rumgekommen und so weiter, dass du da auch privat getragen wurdest?
Ja, ich war mit meiner ersten Ehefrau 7 Jahre verheiratet, da stammt auch mein Sohn her aus der ersten Ehe, aber es hat dann nicht mehr geklappt. Wir haben halt dann beide gesagt, hey, es war eine gute Zeit, wir haben ein tolles Kind, tollen Sohn daraus gebracht, aber wir gehen getrennte Wege. Mhm. Ja, und danach hatte ich eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass ich mich nochmal binden wollen würde, bis ich dann meine Frau getroffen habe. Also es ist absolut meine Traumfrau, meine beste Freundin. Da konnte ich nicht anders, da musste ich heiraten.
Ja, okay, gut. Du, wenn wir über die Einsätze reden, dann, also du hast ja, wie gesagt, den Balkan erlebt, ne? Du hast Afghanistan erlebt und man erwartet dann häufig, dass man sagt, also gerade Afghanistan war die Hölle. Du sagst aber für dich, der schlimmste Einsatz war Bandar Aceh 2004 nach der Tsunami-Katastrophe. Was war das für ein Einsatz? Kaum jemand weiß ja auch um das Engagement der Bundeswehr dort vor Ort. Kannst du mal einmal kurz die Rahmenlage schildern?
Also wir hatten ja an Weihnachten 2004 kam der Tsunami in Indonesien, also ich sag mal gegenüber von Thailand, war so der Ground Zero, da kam ein riesen Tsunami durch ein Erdbeben ausgerufen und hat den ganzen Norden vom Sumatra verwüstet. Und da ist das Kommando SES, die Spezialkräfte Sanität, mit anderen Fachkräften. Ich bin damals als Aufbauleiter Luftlanderettungszentrum dahin gegangen, als Oberfeldwebel und Desinfektor, das war so, und Luftverlader war ich noch. Das waren so die 3 ATNs, die gebraucht hatten. Da haben wir dann sind wir in das Land verlegt und haben dort erstmal ein Luftlanderettungszentrum aufgebaut, um der Zivilbevölkerung zu helfen, weil es war alles kaputt, es war alles komplett zerstört. Und wir waren auch nur 300 Soldaten aus Deutschland, die dort an dieser Mission teilgenommen hatten. Wir wurden unterstützt vom Einsatzgruppenversorger der Berlin, von der deutschen Marine. Der hat uns mit Essen, mit frischen Brötchen mal, mit einem Snickers und so versorgt, was ganz, ganz toll war. Und wir hatten halt international alles aufgefahren, was ging. Von Spaniern über Japaner, Neuseeländer, Franzosen, waren alle vor Ort. Das war also eine richtig tolle Mission. Ich sage auch immer, es war mein schönster Einsatz, aber auch mein schlimmster Einsatz, weil es war...
Was war denn euer Auftrag?
Ja, mein Auftrag war das Luftlanderettungszentrum zu bauen und die Zivilbevölkerung medizinisch zu versorgen, weil die nichts mehr hatten. Das war der Grundauftrag. Mhm. Und dann hatten wir einen General, Also ein General Hospital hatten die dort, was aber komplett defekt war. Und wir sollten dieses General Hospital wieder aufbauen, Solan als Übergangslösung das Luftlanderettungszentrum beherbergen, betreiben und haben dann nach und nach die Stationen wieder überarbeitet. Dann kam Material aus Deutschland geflogen, dass sie wieder einen Röntgenbereich hatten, OP-Bereich und so, und wollten das dann ein Vierteljahr später den einheimischen Kräften, die noch dort vor Ort waren, halt überreichen, dass die weitermachen konnten. Und für mich war das aber, ich habe ja gesagt, schönster Einsatz, weil ich wirklich helfen konnte. Ich war da als reiner Mediziner, ich war da nicht in einer Mission, dass ich irgendwie kämpfen musste oder so, dachte ich zumindest am Anfang, sondern ich hatte helfen können. Und gerade das Schöne, wenn man den Kindern ein Kuscheltier überreicht oder ein kleines Geschenk oder so macht und die Freude in ihren Augen zu sehen, war halt wunderschön. Dann haben wir den Menschen geholfen, viele hatten Elefantitis, es waren so groß gewachsene Extremitäten, die wurden dann operiert durch unsere Operationsteams und die waren halt auch glücklich danach. Ja. Schlimmster Einsatz, weil die Bundeswehr hätte mich niemals darauf vorbereiten können. Es waren Tausende von Wasserleichen um uns rumgelegen, die wir dann in Säcke gepackt haben, abtransportiert dann in Massengräber etc. Dann war ich halt als Desinfektor dort und wir hatten einen schlimmen Vorfall beim Gottesdienst. Wir hatten einen Pfarrer mit den Deutschen und jeden Sonntag hatten wir einen Gottesdienst gemacht, was komplett toll war, weil wir da mal abschalten konnten eine halbe Stunde. Und da kam ein Hund bei uns ins Lager reingerannt mit einer menschlichen Hand im Maul. Und dann sagte halt der Pfarrer, das geht so nicht, wir müssen da ein bisschen Pietät wahren und müssen was mit den Massengräbern machen. Die Massengräber waren einfach nur mit Caterpillars, also vom Wasser Richtung Strand ist so eine Grube gegraben. Dann wurden die Leichen dort drin gestapelt und wenn die irgendwann voll waren, wurden die zugeschüttet. Hm. Ja, also es konnte sich jeder dran bedienen. Hm. Und dann haben wir halt ausgemacht, Mensch, wir kippen dort so wie eine Ameisensäure drauf, dass da keine Tiere mehr hingehen und die Kadaver fressen.
Ja.
Und dann ist man halt als junger Mann, ich war 24, als Oberfeldwebel geht man halt hin und desinfiziert die Massengräber. Ja, und wie will mich die Bundeswehr darauf vorbereiten? Das geht halt nicht.
Hm.
Ja, und deswegen, das war halt so tief in meiner Psyche dann verankert, dass ich das Jahre später dann nicht mehr kompensieren konnte. Ja, ich hatte das verschlossen, weil es danach ja weiterging. Also nach dem Einsatz bin ich dann oft zum LFD geworden, Studium etc. Da konnte ich es sehr schön verdrängen. Das war so meine Praxis der letzten Jahre. Ja, und später kam aber genau das raus.
Also wenn du in die Einsatzvorausbildung gehst, dann übt man ja auch mal dieses Geiselnahmeszenario und so weiter. Ja. Du bist ja dann aber auch, weil du sagst, das ist ja eigentlich eine recht zivile Mission, bist du ja trotzdem noch in Lebensgefahr gekommen.
Genau, das war auch ein blöder Zufall. Unser Tropenmediziner im Rang eines Oberstarztes sagt, Mensch, kommt ihr beiden Jungs, habt Zeit. Also Holle war mein Buddy da unten, wir haben alles zusammen gemacht. Im Oberstarztzimmer in so ein World Health Organization Camp gefahren, wo nur noch Kinder da waren. Also Tausende von obdachlosen Kinder, die komplett alleine waren, weil die ganze Familie halt durch den Tsunami gestorben ist. Und er wollte wissen, wie ist so der Impfstatus. Da sind wir erstmal hingegangen, haben geguckt und dann sagte er halt, ja, jetzt schauen wir mal, ob die Tetanus geimpft sind, etc. Und wir hatten aber nur ein paar Impfdosen dabei. Dann meinte er, fahrt bitte zurück ins Lager, holt alles an Impfstoffen, was wir haben und wir werden heute mal durchimpfen, was geht. Und damals, die GPS und so waren halt recht schlecht. Das war von der Bundeswehr so 1 Megabyte Speicher. Wir haben uns irgendwie verfranst, ja, in dem Urwald. Sind aber runtergekommen ins Lager in der Stadt, haben die ganzen Medikamente eingesammelt und sind auf dem anderen Weg wieder hoch Richtung Lager. Und auf einmal geht mein Fahrer mit einem Sandwolf, also einem Sanitätswolf, voll auf die Eisen. Und dann standen wir mitten in einem Checkpoint, in so einem illegalen Checkpoint. Jetzt muss man wissen, in Banda Aceh herrschte schon mehrere Jahrzehnte Bürgerkrieg. Da gab es die GAM, das war so eine Rebellenorganisation. Und die hatten sich zurückgezogen in die Wälder. Und ganz unten, wo das Leben so herrschte, in Strandnähe, war das ganze Militär aufgebaut, das Indonesische. Und das wurde zu 98% ausgelöscht durch den Tsunami. Und jetzt hatten natürlich die Rebellen die Oberhand. Und wir stiegen dann aus, schwere Maschinengewehre um uns rum, die haben uns rausgerissen, malträtiert mit ihren Kalaschnikows und wir konnten ja nicht sprechen, keiner konnte Englisch und wir waren Militär, wir waren ja der Feind. Ja, mhm. Und jetzt haben wir versucht mit Ach und Krach, ey, ich bin Deutsch, German, auf die Flagge gezeigt und so, hat alles nichts gebracht und da fühlt man sich so hilflos. Ich hätte mich nicht mal wehren können, ja, ich hatte keine Waffe, gar nichts. Und dann saß ich da mit meinem Kumpel auf Knien, Hände hinterm Rücken, wie in so einem schlechten Film. und man denkt sich, es ist vorbei. Ja, und dann habe ich zum Glück dann irgendwie geschaltet, habe meine Videokamera rausgeholt aus meiner Beintasche und habe ihm die gegeben und er hat dann die Bilder gesehen, dass wir in diesem Camp waren von diesen Kindern. Und dann hat er irgendwie Gnade walten lassen, hat unser ganzes Auto ausgeräumt mit unserer Verpflegung und dann durften wir gehen. Ja, und das ist halt eine ganz, ganz schreckliche Situation, weil da ist man nicht drauf vorbereitet.
Und da kann es auch einfach mal schnell vorbei sein, ne? Also
von jetzt auf gleich. Ja, das ist Wahnsinn. Und ich habe auch mit dem Holle so viel Sachen erlebt. Wir waren echt gute Freunde auch in Deutschland. Wir waren in der gleichen Kompanie, dass wir nach diesem Einsatz bin ich versetzt worden und wir haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Weil ich wollte ihn nicht mehr sehen, weil der mich an alles erinnert hat. Ja, ihm ging's genauso. Wir haben uns dann erst, ja, ich glaube jetzt vor 3 Jahren habe ich mal Kontakt zu ihm aufgenommen, weil ich halt seine Hilfe brauchte im Wehrdienstbeschädigungsverfahren.
So lange, aber fast 20 Jahre dann?
Gar Funkstille. Hm. Und er war schon lange raus aus der Bundeswehr, ist irgendwo Bauer jetzt da, aber ich wusste noch ungefähr, wo er wohnte und wie er hieß. Und dann habe ich dann über einen Zeitungsartikel vom Mitteldeutschen Rundfunk oder von der Mitteldeutschen Zeitung, habe ich dann meine Adresse hingeschickt und dann auf einmal hat er mich angerufen.
Das ist ja krass.
Ja, Wahnsinn.
Krasse Geschichte.
Ja.
Banner Atsche ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch die anderen Einsätze ja immer wieder im Einsatz. Das hättest du nicht machen müssen, das hätte ja auch jeder verstanden. Spätestens dann auch mit Familie, du hast das erzählt. Bist du rückblickend betrachtet so etwas damals wie so ein Einsatz-Junkie gewesen? Jemand, der sich im Einsatz wohler fühlt als zu Hause?
Also Einsatz-Junkie, das Wort mag ich nicht. Natürlich, ich muss anders sagen, wohlfühlen würde ich jetzt nicht nennen. Ich würde einfach sagen, dort habe ich zu 100% funktioniert. Alles war klar strukturiert. Ich hatte keinerlei Probleme, weil ich hatte meine Waffe, meine Munition, mein Essen, meinen klaren Auftrag. Und zu Hause denkt man nach. Man sitzt auch mal im Dienst rum, macht vielleicht ein bisschen Sport, hat Ärger. Ich muss eine Rechnung bezahlen. Ich muss einkaufen gehen. Die alltäglichen banalen Sachen, die waren für mich schwierig. Der Einsatz war nicht schwierig, weil da habe ich immer funktioniert.
Okay. Hast du das deshalb vielleicht auch gesucht, dass du gesagt hast, wenn es hieß, oh, wir brauchen wieder einen, Focko, kannst du es machen, dass du gleich gesagt hast, ich mache es auf jeden Fall?
Also gesucht habe ich es nicht, weil ich mich nicht freiwillig gemeldet habe. Aber es war natürlich so, wenn eine Stellenbesetzungsliste kam und die sagten, wir brauchen jetzt einen Offizier im LFD, der Medic ist, der da infanteristisch ausgebildet ist, und es hat mich jemand angefragt, sage ich, ja klar, mache ich. Weil das war auch wieder das Selbstverständnis. Ja.
Weil du Soldat bist und sagst, Soldat, das ist einfach mein Auftrag.
Genau. Es gehört dazu. Einsätze gehören. Ich bin ja so groß geworden. Wenn ich 96 zum Bund bin und 99 war der erste Einsatz, das war für mich normal.
Ja. Generation Einsatz. Aber du hast es dann irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr geht. Woran hast du dann wirklich gemerkt, dass du sagst, ich brauche jetzt Hilfe bei der Bewältigung meiner Erfahrung?
Also ich habe 2015 einen Treffer auf meine Weste gekriegt und 2 Jungs sind neben mir gestorben. Und das war etwas, was ich nicht verkraftet habe. Habe ich mich gefühlt wie Captain America. Also nicht, dass ich jetzt ein Marvel-Held bin oder so oder unsterblich bin, aber ich habe mich so gefühlt, als wäre
du hast so viele Einsätze überstanden, wo du sagst...
Ich habe Sachen überlebt, da habe ich mehr als Leben verbraucht oder viele Leben, mehr als eine Katze von 7 Leben. Und dann auf einmal hatte ich Angst. Ich hab gemerkt, oh Gott, es könnte vorbei sein. Ich kann nicht auf die Taste drücken wie bei Call of Duty oder so und respawnen. Mhm. Es hätte jetzt vorbei sein können. Ich bin mit einer Prellung von meiner Weste über die Runden gekommen, aber die 2 Jungs neben mir sind tot. Und da habe ich auch nichts mehr machen können. Jetzt kommt man zurück nach Deutschland und es verändert sich alles. Ich habe überall Angst gehabt. Ja, in meinem Kopf ist dann abgelaufen, ich gehe die Straße lang, mir kommt einer entgegen und ich mache mir Gedanken, wie setze ich den außer Gefecht? Aber der ist ein bisschen untersetzt, so und so gehe ich mir an die Weichteile, in die Hoden rein, bam, bam, und es ist ja beknackt. Das läuft aber unterbewusst ab. Und eine Sache, die war das Schlimmste für mich, meine Tochter war gerade mal 4, ich habe meine 2. Tochter im Kinderwagen gehabt und meine Tochter legt dann ihre Hand auf meine und sagt, Papa, ich beschütze dich, keine Angst. Und das war so schrecklich, weil ich bin der Papa und beschütze meine 4-jährige Tochter und nicht meine 4-jährige Tochter mich. Weil sie dann gemerkt, dass meine Fingerknöchel weiß waren, weil ich so sehr den Kinderwagen malträtiert habe. Mhm. Ja, weil jedes Fenster, was offen war, jedes Geräusch. Und auch heute habe ich noch Trigger und ich habe ein brutales Meidungsverhalten. Mhm. Ja, ich gehe nicht zu Ikea, ich gehe nicht auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Weihnachtsmarkt zum Beispiel, ich dachte am Anfang, meine Kinder merken das nicht, weil ich habe dann meine Familie zum Weihnachtsmarkt gebracht nach Ulm und habe dann einen Parkplatz gesucht. Mhm. 3 Stunden später ruft meine Frau an, also wir wären jetzt fertig, und ich habe halt immer noch keinen Parkplatz gefunden und habe sie wieder abgeholt. Aber die Kinder haben so feine Antennen. Und mittlerweile, wir sprechen auch da mit den Kids drüber. Und ich bin, was schön ist, trotzdem der Held für meine Mädels. Ja, wenn jetzt war ich letztens in den Tagesthemen, und da durften die halt um 10 noch wach sein, weil sie den Papa in den Medien sehen durften. Und es war ein ganz tolles Ereignis für die.
Wie ist denn dein Weg gewesen, dass du sagst, ich kriege das bewältigt? Also ich sag mal so, das war 2015, sagst du, ne? Und dann in der Folgezeit. Jetzt haben wir es 2024. Für viele ist es ein Problem, sozusagen die Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung, ne? Dann entsprechend auch einen Therapieplatz zu bekommen, ist viel Bürokratie, ne? Du hattest jetzt den Vorteil, du warst Berufssoldat, also du warst im System drin und nicht außerhalb. Bist du denn einer von den Fällen, wo man sagen kann, das System hat hier gut gegriffen, sozusagen, und hat dich frühzeitig dann auch aufgenommen und dir das ermöglicht?
Also muss ich jein sagen, weil ich bin nur zum Arzt gegangen, weil meine Frau mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Die hat gemeint, du sprichst nie wieder in diesem Ton mit mir. Ich war da ein bisschen ausfällig verbal und vor allem nicht von den Kindern. Und wenn du nicht zum Arzt gehst, schmeiße ich dich aus dem Haus raus. Mhm. Also du sollst nicht leben wie ein Hund, ich bezahle dich aus, du darfst auch die Kinder sehen, aber du fliegst hier raus. Mhm. Dann hat's einen Termin bei der Truppenärztin gemacht, und die Truppenärztin, nach der Nachfrage von ihr, warum ich denn hier bin, und ich sagte ihr, dass meine Frau mich geschickt hat, war das für die klar. Mhm. Dann haben die mich ins Traumazentrum nach Berlin geschickt. 4-5 Tage war geplant zur Anamnese, also schauen, wie meine Vorgeschichte ist und was habe ich. Und daraus wurden 4 Monate, wo ich dann auf der stationären FU6 war. Das war für mich ja schon mal ein Schock, weil ich hatte ja nichts. Denk immer. Und das ist halt auch der erste Tipp, den ich jedem geben kann. Wenn ihr merkt, es stimmt etwas nicht, öffnet euch. Und das Wichtigste ist, es selbst zu akzeptieren, das, was unrund läuft bei mir. Und ich habe mir halt geschworen, egal welche Therapie, ich mache alles, weil ich meine Frau behalten möchte und ich will mit meinen Kindern alt werden. Ja, ich will nicht ohne meine Familie sein, weil ich gönn's auch diesem Attentäter nicht, der uns da angeschossen hat. Der lebt zwar nicht mehr, ja, aber ich gönn's ihm nicht, dass er nicht nur mich traumatisiert hat, sondern auch meine Hinterbliebenen dann. Ja, das gönne ich ihm einfach nicht. Und deswegen sag ich will relativ stabil durchs Leben gehen. Gesund werde ich niemals zu 100%, das weiß ich. Ja, weil die Trigger sind da. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, vielleicht findet sich ja jemand wieder. Ich gehe gern joggen und ich mag es auch, wenn es so ein bisschen leicht genieselt hat, weil die Luft dann so schön rein ist. Und ein Auto fährt an mir vorbei, dann hört sich das so wenn das vorbei, man hört sich für mich wie eine RPG an, so eine Panzerfaust, die abgeschossen wurde. Es ist mir passiert. Und von meinem Trauma her habe ich die wahrscheinlich 10 Zentimeter neben meinem Kopf vorbeifliegen sehen, was vielleicht 2-3 Meter war. Mhm. Das weiß ich nicht mehr. Aber dieses Geräusch versetzt mich komplett wieder in den Einsatz. Mein Kopf weiß, ich bin in Deutschland, es hat keiner auf mich geschossen, aber mein Körper weiß es nicht. Mhm. Dann geht der Puls hoch, Adrenalin ballert rein und so. Dann habe ich Skills gelernt in der Therapie, dass ich mich wieder runterreguliere. Und das habe ich oft im Alltag. Und ich will einfach versuchen, damit zu leben. Aber geheilt werde ich nie.
Du hattest es vorhin schon erwähnt, Sport hat für dich eine große Rolle gespielt. Du bist dann auch über die Sporttherapie in Warendorf dann auch in das Invictus Games Team 2022 dann Den Haag, also wo die Spiele tatsächlich auch stattfanden, bist du mit reingekommen. Und ich erinnere mich von Fotos aus Den Haag, wo du viel lachst, ne, sehr herzlich lachst. Sozusagen waren dies diese Invictus Games, die dir auch so viel gegeben haben dann.
Ja, ich hatte vorher so von meiner Frau manchmal einen Spitznamen, dass ich wie ein Stein wäre, weil ich keinerlei Gefühle gezeigt habe. Hm. Ja, so zum Beispiel typische Frage kennt vielleicht jeder Mann. Liebst du mich eigentlich? Ja, klar liebe ich dich. Ja, warum sagst du es nie? Sowas, so banale Sachen. Und meine Frau sagte mir am Tag der Abreise nach Den Haag, Poco, wenn du heulen musst, dann heul. Und ich so, ja, ich werde da nicht heulen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nie so viel Emotionen gehabt wie bei Invictus Games. Ich habe so viel geheult, aber auch so viel gelacht, weil wenn einer vor einem steht, der keine Beine mehr hat, der linke Arm fehlt komplett und rechts hat er nur noch einen Stumpf und der kommt zu einem und sagt, boah, Focko, du bist ein Held für mich. Ja, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, weil derjenige ist ein Held für mich. Und das sagt man sich dann gegenseitig und da kommt so viel Dankbarkeit und Freude hoch. Und auch bei den Invictus Games habe ich mich nicht stigmatisiert gefühlt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute in der Truppe, die nicht erkrankt sind, so über mich denken, aber ich habe das Gefühl so gehabt, dass sie so über mich denken. Und dort bin ich unter Gleichgesinnten. Jeder weiß, irgendeinen Schaden hat der Mensch gegenüber und wir akzeptieren aber alles. Ja, ob der jetzt nicht sprechen kann, ob der blind ist, im Rollstuhl sitzt, es ist uns egal. Wir nehmen alle mit auf. Und da kann man dann auch mal herzlich lachen. Ja, wenn jetzt einer im Rollstuhl einen Witz über Behinderte macht, würde ich nie machen, aber er macht selbst einen Witz und er ist witzig und er lacht dann so aus vollem Herzen raus. Und man lacht damit, ist halt auch eine schöne Situation.
Hattest du dieses Gefühl im Dienst nicht, dass du so ganz Teil bist der Einheit?
Also ich bin ganz ehrlich, seit ich nicht mehr so funktioniere, habe ich das Gefühl nicht mehr gehabt. Weil manche Vorgesetzte, es liegt immer Menschen gegenüber. Aber wenn man dann gesagt kriegt, es wäre jetzt besser, du würdest dich versetzen lassen, weil so einen brauchen wir hier nicht. Und das kommt von einem Oberstarzt, ist es schon schwierig. Es hat immer so ein Geschmäckle, sagen wir im Schwaben.
Gerade in dem Bereich, der ja sehr sensibel für solche Themen sein müsste.
Da denkt man halt, Mensch, ich hab mir eine Kugel eingefangen für mein Land, für meinen Auftrag und jetzt bin ich nichts mehr wert. Ob der so denkt, weiß ich nicht, gell? Aber ich habe das halt das Gefühl gehabt. Und man ist auch oft, kriegt man das Gefühl übermittelt, die wollen mit einem nichts zu tun haben. Natürlich reflektiere ich das dann auch und die haben einfach auch Angst. Ja, weil die wissen vielleicht nicht, wie sie mit mir umgehen sollen als Person etc. Deswegen sage ich auch immer, sprecht drüber, wenn ihr merkt, dass einem nicht gut geht, geht hin, schenkt ihm die Aufmerksamkeit. Das ist das Wichtigste.
Na? Heute ist der Dienst für dich vorbei. Du hast dich in den Ruhestand versetzen lassen. Ist interessant, dass du den Ruhestand nicht als so ein Ruhepunkt tatsächlich wahrnimmst, sondern du sagst darüber, es ist ein Wendepunkt und weniger ein Endpunkt. Was wendet sich jetzt für dich?
Ja, ich sage mal erstmal, dass ich nicht mehr fremdgesteuert bin. Beim Militär ist ja so, man hat seine Einheit, sein Kompaniechef, man kriegt seinen Auftrag etc. Das darf ich mir jetzt relativ selbst aussuchen. Momentan bin ich eher so Papa, Hausmann, hol halt viel Zeit mit meinen Kindern nach, die ich in den Einsätzen nicht hatte. Aber ich studiere auch noch. Ich mache jetzt ein Studium zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil ich ja auch noch was für meinen Kopf machen möchte. Und der Wendepunkt ist, ich bin abgesichert. Klar, ich krieg eine Pension, die ich mir auch verdient habe. Das sind keine Almosen, weil manche auch immer denken, die kriegen dann Almosen. Nein, die haben viel für ihr Vaterland getan. Dann sollen die auch das Geld, was ihnen zusteht, bekommen. Das ist meine Meinung. Und der Wendepunkt ist einfach, ich will das gar nicht schlecht in Gedanken haben. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt in meiner Dienstzeit, tolle Erfahrungen gehabt. Gerade die Kameradschaft, Freundschaften, die sich entwickelt haben, die Hilfe, die man gegeben hat, die man auch bekommen hat, das ist alles ganz toll. Aber es hat jetzt ein Ende. Ich gucke jetzt in meine Zukunft, muss schauen, wo ich mich finden werde. Ich will halt noch viel für jüngere Kameraden da sein, sei es jetzt im Bund Deutsche Einsatzveteranen, im Bundesheerverband, das weiß ich noch nicht. Ich will das erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen. 1,5 Jahre oder so nach meinem Ruhestand werde ich mich damit intensiv beschäftigen. Aber auch gerade durch sowas, durch ein Buch schreiben. Das Buch war ja meine Traumatherapie. Vielleicht hilft es einem. Dann vielleicht werde ich sowas wie Fallmanager machen oder mal eine Hilfegruppe anbieten. Das weiß ich wirklich noch nicht. Aber für mich ist es kein Endpunkt. Ich bin 45 Jahre alt. Ja, ich will ja auch meinen Kindern vorleben, seid fleißig im Leben und es geht auch immer weiter.
Ja. Du hast es schon gesagt, also das Schreiben ist für dich auch Traumatherapie gewesen und dein Buch ist, gelinde gesagt, ist starker Tobak. Das muss man einfach so sagen. Du erzählst es einfach, wie es war und was du gesehen hast. Da wird jetzt nichts sozusagen rausgestrichen. Das ist schon so. Erzähl mal die Geschichte. Wie hat dir dieses Schreiben dann wirklich in der Praxis geholfen? Also es war ja nicht so, dass du gesagt hast, ich setze mich jetzt hin und schreibe ein Buch, sondern diese Geschichte, dieses Werkes ist ja eine ganz natürliche, authentische und auch wirklich eine, die dir sehr geholfen hat. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe im Traumazentrum viel mit EMDR zu tun gehabt. Da ist so eine Lichtleiste, die sich von links nach rechts bewegt und man muss da drauf gucken, muss es immer beobachten. Dann geht man in wie so einen Trance-Zustand, nenne ich es mal. Und man muss das Trauma aufarbeiten. Hat bei mir nicht funktioniert. Also viele Sitzungen durchgemacht, ich habe andere Sachen probiert, lief alles nicht. Dann habe ich mir einen zivilen Psychologen, der auch Psychiater ist, rausgesucht. Und sein Hobby war so Lektorat und er hat sich spezialisiert auf schriftliche Aufarbeitung der Traumata. Und dann hat er einfach mal gemeint, du schreibst mal ein bisschen was auf, was dich beschäftigt und dann sprechen wir darüber. Und bei mir hat es halt komplett angeschlagen. Ich habe etwas aufgeschrieben und je tiefer ich in der Story war, habe ich dann wieder, sind mir Namen eingefallen, Ortschaften, wie die Baumallee zum Beispiel auf der Straße, wie die aussah, etc.
Dann also all das, was du die all die Jahre sozusagen weggedrückt hast, das war noch alles da und kam dann wieder.
Genau, das war irgendwo versteckt, kam dann wieder zum Vordergrund. Dann habe ich ihm das Kapitel geschickt. Er hat sich Fragen drüber gemacht und wir haben das dann komplett bearbeitet. Und allein Bande Archer hat 3 Jahre gedauert, die ganzen Sachen zu verarbeiten. Mir hat das persönlich super geholfen. Ich habe dann aber auch wieder so, also er meint zum Beispiel, boah, wenn du da in den schnellen Passagen diese kurzen Sätze, das ist eine Kunst, bleib da dran. Und das habe ich dann versucht, in meiner Traumatherapie umso mehr in die Tiefe zu gehen und umso mehr mit Leben zu füllen. Und dann irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, Mensch, das wäre doch eine schöne Sache, das vielleicht anderen Leuten meine Geschichte zu erzählen, dass die vielleicht auch jemandem hilft, dass ich jemand Kraft daraus ziehe. Und ich habe auch schon viel Feedback bekommen.
Ja.
Gerade auf Instagram und so.
Ja. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Also du hast jetzt nur über 1600 Einsatztage rund um den Globus. Das wird es ja so schnell nicht mehr geben. Eine solche Soldatenbiografie nach jetzigen Dafürhalten. Was würdest du jungen Feldwebeln und Offizieren als Ratschlag mitgeben, die jetzt ganz am Anfang standen, wie du Ende der 90er?
Ja, mittlerweile gibt's ja viele erfahrene Kameraden, die Kriege miterlebt haben, dass sie vielleicht sich einfach mal mit denen hinsetzen und mal darüber sprechen. Ich würde mir von der Ausbildung wünschen, dass sie auch uns Erfahrenen, noch Gedienten, noch aktive Veteranen vielleicht einladen mal ins Zentrum für innere Führung, dass man das denen auch näher bringt. Ich finde auch ganz wichtig, ich bin jetzt zum Beispiel im Bundeswehrverband 7.6. an der Uni BW in Hamburg und darf da ein bisschen referieren über mein Buch. Ich finde das auch enorm wichtig, weil da sitzen die Multiplikatoren, da sitzen die jungen Offiziere, die dann später mal Einheitsführer sind, Zugführer, Kommandeure etc. Und wenn die jetzt schon damit gebrieft werden, bisschen, glaube ich, gehen die auch anders damit um. Also einfach mehr in die Gesellschaft packen, aber auch in die Bundeswehr. Das ist erstmal das Wichtigste. Und über die Bundeswehr fähre ich in die Gesellschaft.
Ja.
Weil Krieg ist nicht schön.
Was glaubst du, was du jetzt aus deiner Diensterfahrung, aus deiner Einsatzerfahrung jetzt für dich und dein neues ziviles Leben noch mitgenommen hast? Was ist wirklich das, wo du, das nehme ich mit, das wird mir auch weiterhin helfen?
Also auf jeden Fall die Selbstdisziplin, dann eine gewisse Anstrengungsbereitschaft, auch mal etwas zu ertragen, was einem vielleicht jetzt gerade nicht Spaß macht oder Freude bereitet. Wenn ich jetzt für einen guten Zweck versetzt werde oder es war so, dann habe ich es durchgezogen, habe was Gutes getan. Also einfach mal etwas ertragen, dann Disziplin hatte ich schon angesprochen, dann auch, dass es immer weitergeht. Also nicht aufgeben. Sucht euch ein Ziel und verfolgt dieses Ziel. Also ich habe so 2 Vorbilder von meinem Leben. Also eine ist Cristiano Ronaldo, finde ich super Fußballer, aber an ihm mag ich, dass er immer der Erste beim Training ist, der Letzte, der geht. Zweite ist Arnold Schwarzenegger. Nicht, weil er so einen riesen Bizeps hat, sondern was er erreicht hat. Und er hat immer ein Ziel verfolgt. Wenn man überlegt, es war ein Sohn von so einem Dorfpolizist, ist dann Gouverneur geworden. Mhm. Das ist halt eine wahnsinnige Geschichte. Und das sind so für mich Vorbilder. Und ich hoffe einfach, dass die Jugendlichen, so erziehe ich auch meine Kinder, nach vorne blicken. Nehmt euch ein Ziel und arbeitet daran und verfolgt das Ziel.
Mhm. Letzte Frage an dich, Foko. Wenn du dir eins von der Bundeswehr wünschen könntest, jetzt mit der all der Erfahrung, die du hast, was würde das sein?
Also ich persönlich wünsche mir nicht viel, nur dass ich stolz sein darf auf das, was ich geleistet habe. Für die Bundeswehr, für meine Kameraden, für mein Vaterland. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich darf nicht stolz sein.
Beschreib das mal. Wo kommt dieses Gefühl her? Was glaubst du, was ist daran problematisch?
Ja, es ist ja, wenn man viel im Einsatz war, man hat ja auch Dinge getan, die vielleicht jetzt nicht für den normalen Bürger toll waren. Wenn man jetzt im Gefecht ist, dann sterben auch Menschen. Das muss einem klar sein. Aber ich habe das ja nicht jetzt gemacht, weil ich irgendwie sein Haus haben wollte oder seine Ehefrau, sondern weil es halt im Gefecht passiert ist. Und warum darf ich jetzt nicht sagen, Mensch, ich habe das Leben meiner Kameraden gerettet? Na, ich bin doch kein schlimmer Mensch, sondern seid doch stolz auf mich. Ja, die Politik schickt mich in irgendein Land, für Frieden zu sorgen, dann soll doch die Gesellschaft auf uns Soldaten stolz sein. Ihr habt unsere Freiheit verteidigt und auch mit dem Afghanistan, manche sagen von diesem Abzug, alles war schlecht, sehe ich überhaupt nicht so, weil ich, als ich da unten war und ein Jahr verbracht habe, habe ich gute Dinge geleistet. Der Feldkoch, der in der Kantine war und nachdem ich von der Patrouille reingekommen bin, mir eine Gulaschsuppe hingestellt hat, wertvolle Arbeit geleistet. Der Tankwart hat meinen Panzer aufgefüllt, der hat einen super Job gemacht. Ja, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Nicht immer das Negative holt das Positive raus.
Kann die Bundeswehr dabei helfen, durch mehr Mut zum Beispiel, auch solche Geschichten dann zu erzählen und das zu begleiten?
Warum darf ich nicht die Leute, die ihr Leben gelassen haben, für unser Land ehren? Oder lade mal die Familie ein und sag, Mensch, was dein Mann, ihr Sohn, dein Vater für das Land getan hat, toll, wir sind so stolz auf ihn und wir schreiben mal den Namen in der Zeitung und so. Das musste wohl drin sein. Die Amerikaner, finde ich, machen vieles anders. Ob alles gut ist, das kann ich nicht sagen, das steht mir nicht zu. Aber was ich so mitkriege, gehen die ganz toll mit ihren Veteranen um und mit den aktiven Soldaten. Da ist es ehrenvoll, das zu machen. Allein schon der Begriff Thank you for your service, das bricht doch keinen den Zacken aus der Krone. Warum gibt's das in Deutschland nicht? Das vermisse ich einfach, dass jemand sagt, hey, danke, dass du diesen Job machst. Es kommt immer mal wieder vor, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch relativ viel Bahn gefahren in den letzten Jahren, mal nach Warndorf hin, die 600 Kilometer war mir zu stressig. Und meistens kam es von den Leuten mit Migrationshintergrund. Mhm. Wir haben auch wieder eine ganz andere Denkweise über das Militär. Gerade von jungen türkischen Mitbürgern wurde ich oft.
Habe ich auch schon gelernt.
Ja, und dann fragen die so, ja, was sind denn für ein Dienstgrad? Und dann sage ich immer, Sen Alman Yüzbaşı, weil ich kannte ein bisschen türkisch von Ludwigshafen her. Das heißt, ich bin ein deutscher Hauptmann. Da drehen die fast durch. Das ist ja wie ein Star, ist man die für die. Mhm. Ja, und das ist schon toll. Und warum geht es bei uns nicht?
Ich danke dir jedenfalls, dass du deinen Teil dazu beigetragen hast, indem du deine Geschichte erzählst. Sie wird es nämlich brauchen. Also das muss ja auch eine Öffnung der Soldaten sein. Wenn die nicht erzählen, wird die Gesellschaft nicht wissen, was passiert ist. Zum Beispiel in Banda Aceh 2004-05. Ne? Foku, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Ich danke auch.
Wenn du jetzt mit Foku ins Gespräch kommen willst, verlinke ich dir sein Profil bei Instagram in den Shownotes. Auch sein Buch 1638 Tage im Krieg findest du dort. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit, auch im Namen von Foku. Ich habe ihn als einen unglaublich bescheidenen und freundlichen Kameraden kennengelernt, der keine große Nummer aus seinem Dienstleben und seinen Einsatzerfahrungen macht. Aber das ist ja häufig so, wer am lautesten schreit, was für ein krasser Typ er ist, ist meistens auch der, der sich seiner selbst am unsichersten ist. In der Hinsicht ist Foku wirklich ein Vorbild. Schreib mir gerne in die Kommentare bei Spotify, was dir beim Hören der Folge durch den Kopf ging und beantworte die Umfrage, wie viel Einsatztage du im Dienst für Deutschland im Ausland verbracht hast. Wenn du diese Folge interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Nur so bewahren wir die Erinnerung und das Gedenken. Und wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, dann mach es wie Foku, teile sie mit deinen Freunden, mit deinen Kameraden. Wieder das Vergessen. Denn es gilt wie immer, niemand sonst wird kommen. It's up to us.